Welch ein wunderbarer Tag, wo wir gemeinsam feiern dürfen, dass Menschen ihr Leben Jesus Christus gegeben haben, dass sie bekennen, ich lebe mit Jesus Christus, ich gehe seinen Weg und ich tue das in aller Konsequenz. Auch gerade Leute, die aus anderem Hintergrund, anderem religiösen Hintergrund kommen, das ist eine große Freude. Aber es geht nicht hier darum, irgendjemand besonders herauszuheben, sondern jeder Mensch braucht die Gnade Gottes so oder so. Und ich fand das so richtig gut, wie Vivian auch sich bei ihrer Familie bedankt hat und auch so das ausgedrückt hat, was für ein Vorrecht es auch ist, wenn man zum Beispiel in einer gläubigen Familie aufwachsen kann. Es ist dadurch nicht immer alles einfacher, aber es ist gut, wenn wir den Weg mit Jesus gehen und jeder muss seinen Weg da finden. Bei manchen kommt es ganz spontan, ganz überraschend. Bei manch einem kommt es etwas längerfristig. Es ist eine Entwicklung, es ist ein Prozess. Und manchmal dauert es auch dann 24 Jahre, wie Bea uns erzählt hat, bis man sich dann taufen lässt. Und wir freuen uns darüber, dass du dich heute Morgen hast taufen lassen. So, kann jemand den Rekord noch brechen, 24 Jahre und noch nicht getauft? So, falls du den Rekord brechen würdest durch deine Zahl, dann solltest du nach dem Gottesdienst unbedingt mit mir reden und dann können wir uns überlegen, wie wir das dann mit der nächsten Taufe machen. Bei jemandem hat es überhaupt nicht lange gedauert, bis er sich hat taufen lassen. Und Ursprung für diese Taufe war eigentlich eine Engelvision oder eine Engelserscheinung. Träume, Eindrücke, Visionen, das ist ja so unser Gesamtthema, was wir in den letzten Wochen haben. Martin hat am letzten Sonntag den Aspekt beleuchtet mit der Frage, was Jesus uns persönlich gesagt hat, dass wir das umsetzen sollen. Und ich hoffe, ihr habt das im Laufe der Woche bewegt. Aber heute wollen wir uns eine Taufe anschauen, die aufgrund einer Engelserscheinung ausgelöst worden ist. Nicht direkt, aber indirekt. In Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 26 lesen wir. Und ich persönlich glaube, dass das auch eine Engelserscheinung im Sinne einer Vision gewesen ist oder eines Traums oder eines Eindrucks. Manchmal stellt man das sich ja so eher vor, dass da ein Engel leibhaftig gekommen ist, der dann jemanden auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, hallo, hier bin ich bin ein Engel und ich sage dir jetzt Folgendes. Nein, wir haben das bei Josef, dem Pflegevater von Jesus, gesehen, dass er Engelserscheinung im Traum hatte. Und so glaube ich auch hier, dass diese Engelserscheinung, die der Philippus, er war ein bekannter Prediger, ein Evangelist der damaligen Zeit, die er bekommen hat. Und er bekommt eine Aufforderung, dass er sich auf eine Straße von Jerusalem nach Gaza, das sind so ungefähr 50 Kilometer, diese Strecke von Jerusalem nach Gaza, vielleicht ein bisschen mehr. Er sollte auf diese Straße gehen, aber diese Straße wurde nur selten genutzt, wird uns hier gesagt. Eine einsame Straße nach Gaza oder wie die Elberfelder Übersetzung sagt, diese war eine öde Straße, eine einsame Straße. Dort auf der Straße begegnet er dem Finanzminister to go, so möchte ich das modern einmal sagen. Coffee to go, Finanzminister aus Äthiopien, er war in Jerusalem gewesen und er hatte sich etwas anderes to go mitgenommen, nämlich eine Prophetenrolle, eine Schrift aus dem Propheten Jesaja hat er dort gelesen, hat quasi, ich sag's mal modern, in seiner Bible-App ein bisschen die Bibel gelesen, aber er hat nicht viel davon verstanden, was er dort gelesen hat. Und er fährt dort auf dem Wagen und der Philippus muss ziemlich gut zu Fuß gewesen sein. Jedenfalls beschreibt uns die Bibel, dass er dann nah an diesem Wagen gekommen ist und dann gehört oder mitbekommen hat, dass der Finanzminister, der aus Äthiopien zu einem religiösen Besuch in Jerusalem gewesen war, dass er da die Bibel gelesen hat. Ja, kapierst du denn überhaupt, was du da liest? Nö, ich verstehe überhaupt nichts von dem, was bedeutet das eigentlich? So, darf ich auf deine Kutsche mit raufkommen? Hier ist noch ein bisschen Platz da drauf. Ich erkläre dir das gerne. Und so hat denn der Philippus angefangen, dort auf dem Wagen ihm zu erklären, wovon er denn dort gelesen hat. Und er hat ihm, so sagt uns die Bibel, dann nicht nur den Propheten erklärt, sondern er hat ihm die rettende Botschaft von Jesus Christus ausgehend von diesem Prophetenwort erklärt. Also, Engelserscheinung, erst losmarschiert, zu dem Wagen hat er sich gehalten, dann rauf auf dem Wagen. Wie lange sie da gefahren sind, keine Ahnung, das beschreibt die Bibel auch nicht. Jedenfalls, in der kurzen Zeit hat dieser Finanzminister irgendwas kapiert. Sie kommen an einer Wasserstelle vorbei und das ist in Gaza nicht unbedingt ganz so häufig, weil es dort ziemlich heiß ist, ziemlich wüstenmäßig ist. Je weiter man nach Norden kommt in Israel, desto grüner wird es dann dort. Also wir wissen das nicht genau, wo das gewesen ist. Jedenfalls sind sie dort an einer Wasserstelle vorbeigekommen und das muss schon eine größere Wasseransammlung gewesen sein, denn die Bibel sagt uns, dass sie in das Wasser hineingegangen sind. Und dort bekommt der Finanzminister, der äthiopische Hofbeamte, wie es hier heißt, diese Idee, dort ist Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde. Dort ist Wasser, könnte man sagen, spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde. Solche Aktionen haben wir auch schon gemacht. Ich zumindest habe sie auch ohne Taufvorbereitung gemacht, dass Leute gekommen sind, eigentlich schon mehrfach, die zur Taufe dann hingekommen sind, ihre Klamotten dabei gehabt haben und gesagt haben, ich würde gerne mitgetauft werden. Nun, was habe ich sie gefragt? Ich habe sie gefragt, genau die gleiche Frage, die wir im Wasser dort gestellt haben vorhin. Glaubst du an Jesus Christus als deinen Herrn, dass er dich errettet hat? Bekennst du dich zu ihm? Und wenn dem so ist und du vor Gott bekennen möchtest, dass du den Weg mit Jesus gehen möchtest, natürlich, was spricht dagegen, dass wir dich taufen? Überhaupt kein Problem. Und die äußeren Dinge sollen nicht der Hinderungsgrund dabei sein. Oftmals, so habe ich die Beobachtung gemacht, sind es mehr die inneren Dinge, die uns in irgendeiner Weise abhalten. So auch bei dieser Taufe. Eigentlich wollte noch jemand mehr dabei sein. Was hält dich davon ab? Sind es deine Gedanken? Ist es etwas, was jemand gesagt hat? Vielleicht eine extreme Meinung, die irgendjemand vertreten hat dir gegenüber? Oder dass du sagst, eigentlich bin ich ja schon getauft. Ich bin damals von meinen Eltern, als ich noch ein Baby war, zur Taufe gebracht worden. Meine Eltern, meine Paten haben für mich geglaubt. Und dann wurde ich nach dem Verständnis der Kirche, in dem meine Eltern waren, getauft. Und dann kommt berechtigterweise diese Frage auf, warum soll ich da in so ein Wasserbecken reingehen mit viel Wasser? Ist doch nicht entscheidend. Was sind Kennzeichen einer biblischen Taufe? Wir sind das in der Taufvorbereitung ausführlich durchgegangen. Und ich möchte auch heute Morgen das ganz kurz für uns zusammenfassen, dass das vor unseren Augen ganz deutlich ist. Was ist eine biblische Taufe? Ihr habt gemerkt, dass wir auf mehrere Elemente während der Taufe Wert gelegt haben. Auf das persönliche Bekenntnis, auf das Untertauchen, auf den Glauben, den die Leute gehabt haben. Und wir haben, das habt ihr auch gemerkt und diejenigen, die schon bei vielen Taufen dabei waren, wir haben immer eine ganz bestimmte Formulierung benutzt, die nicht unbedingt im Sinne einer Formel in der Bibel vorgegeben ist, aber die doch ganz wichtig ist. Wenn wir auf die Kennzeichen einer biblischen Taufe schauen, dann ist für mich zunächst einmal der Zeitpunkt wichtig. Wir sehen, dass Menschen immer erst zum Glauben gekommen sind und sie dann getauft worden sind, sich dazu bekannt haben, wie hier in unserer Stelle, die ihr auf dem Beamer seht, Crispus. Er war der Vorsteher der Synagoge oder modern würden wir sagen der Kirche der damaligen Zeit. Er kam zum Glauben am Herrn. Er war aus religiösem Hintergrund, aus jüdischem Hintergrund. Aber nicht nur er wohnte in Korinth. Viele seiner Stadtgenossen, der Mitbewohner in Korinth, kamen auch zum Glauben. Und was geschah? Sie ließen sich taufen. Du kannst so ein Studium für dich im Neuen Testament machen, in der Apostelgeschichte, und du siehst immer wieder, Leute glauben und Leute lassen sich dann taufen. Der Zeitpunkt ist wichtig. Und der Zeitpunkt ist auch deswegen wichtig, weil die Taufe gemäß der biblischen Symbolik ein Begräbnis ist. Auch das haben wir während der Taufe vorhin durch, haben wir das immer wieder betont, diesen Punkt, und gesprochen. Wir begraben dich, wir begraben dein altes Leben. Das sage ich jetzt besonders auch für unsere Gäste, die heute Morgen hier sind. Was bedeutet das? Was ist das für eine Symbolik? Wo kommt die her? Paulus legt uns das im Römerbrief Kapitel 6 dar. Und er sagt, durch die Taufe seid ihr mit Christus begraben in seinen Tod. Ihr müsst vorher, Vers 2, der Sünde gestorben sein. Das heißt, euch von der Sünde getrennt haben. So wie wir zu jemandem sagen, du bist für mich gestorben, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ist nicht gerade eine positive Aussage, aber sie drückt das ganz gut aus, was es bedeutet, wie man sich vorbereiten kann auf die Taufe. Sein Leben Jesus hingeben, ihm zu sagen, ich will mein altes Leben begraben in den Tod. Und so merken wir, dass der Zeitpunkt der Taufe überhaupt nicht unwichtig ist. Denn es ist ja so, wenn wir einen Menschen begraben und er ist nicht gestorben, stellen wir uns das mal im Natürlichen vor, dann ist das schlicht und einfach ein Mord. Begraben wir einen Menschen, der vorher gestorben ist, dann ist es eine würdige Beisetzung. Nun, ganz so drastisch möchte ich dieses Beispiel nicht auslegen, aber es hilft uns zu verstehen, dass der Zeitpunkt der Taufe wichtig ist. Zuerst glauben, dann sich taufen lassen. Als zweites ist wichtig der Inhalt der Taufe. Der Inhalt der Taufe bedeutet, dass wir sagen, ich will im Glauben mich taufen lassen. Ich will durch die Taufe um ein gutes Gewissen bitten. Das sagt uns die Bibel im 1. Petrus Kapitel 3, Vers 21, durch die Taufe bitten wir Jesus um ein gutes Gewissen, Gott um ein gutes Gewissen. Das heißt, ich bekenne meine Sünden vor meinem Herrn und sage ihm, Jesus, setz du mich frei von dieser meiner Vergangenheit. Und wenn wir das tun, dann erleben wir, wie wir auf Schritte, auf einen Weg kommen, der ein guter Weg für uns ist. Auch das haben wir in der Taufvorbereitung sehr intensiv gemacht und das war vor allen Dingen eine Aufgabe der Taufbegleiter. Ihr merkt, dass ich persönlich bei diesem Wort ein bisschen einen anderen Schwerpunkt setze. Manchmal sprechen wir von Taufpaten. Mir gefällt das Wort Taufbegleiter viel besser, weil es nämlich genau das ausdrückt, was diejenigen hier getan haben. Sie sind durch einen Prozess mit den Täuflingen gegangen und sie haben dadurch ihnen Begleitung gegeben, persönliche Seelsorge, Gespräch, dass sie dieses Bekenntnis zu Jesus Christus ablegen können. Lass uns das auf der Folie noch einmal lesen, diesen Vers. 1. Petrus 3, Vers 21. Denn in der Taufe soll ja nicht der Schmutz von eurem Körper abgewaschen werden. Vielmehr bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus für uns auferstanden ist. Ein reines Gewissen. Herr, gib mir das. Wenn ich diese Bitte an Gott ausdrücke, dann muss ich mich darauf vorbereiten, indem ich sage, von meiner Seite lege ich das ab, was mich trennt, was mich von Jesus Christus abhält. Und ich will ein klares, konsequentes Leben mit ihm führen. Also, der Zeitpunkt der Taufe, der Inhalt der Taufe und die Form der Taufe. Auch das ist nicht unwichtig. Überall, wo wir in der Bibel davon lesen, dass Menschen getauft worden sind, können wir allein schon durch das Wort Taufe feststellen, dass es hier darum ging, Menschen ins Wasser hinein zu begraben. Denn das Wort Taufe an sich heißt hinein tun, hinein versenken und wieder auferstehen, wieder aus dem Wasser herausholen. Wenn beispielsweise Schiffe in der antiken Zeit untergegangen sind, dann hat man darüber gesprochen, sie sind getauft worden, sie sind untergegangen. Heute macht man das auch, dass man Schiffe tauft, aber man schmeißt eine Sektflasche daran. Das ist ja ganz etwas anderes. So, dieses Wort hat eine veränderte Bedeutung bekommen. Wo hat Johannes der Täufer getauft? Johannes 3, Vers 23. Das war am Änon, wo viel Wasser war. Und wer mal am Jordan gewesen ist, der weiß, dass das nicht nur so ein Rinnsal ist, sondern dass das ein richtig tiefer Fluss ist, zumindest an der Stelle, wo man gesagt hat, dass Johannes der Täufer getauft hat. Wir sind dort gewesen. Also, der Zeitpunkt der Taufe, der Inhalt der Taufe, die Form der Taufe und das Letzte ist der Bezug der Taufe. Zwei Dinge, die wir auch heute hier ausgedrückt haben. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, hat Jesus seinen Jüngern gesagt, und tauft sie. Und jetzt kommt diese Formulierung auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das verbindet uns mit ganz, ganz vielen anderen Kirchen, die das genauso tun. Aus diesem Bekenntnis heraus, den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber ein weiterer Bezug ist mir wichtig und den haben wir auch wir formuliert. Ich taufe dich in die Nachfolge Jesus, auf den Namen Jesus. Auch diese Formulierung finden wir in der Apostelgeschichte. Im Unterschied zur Taufe des Johannes, die vorher da gewesen ist, sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Sie hatten noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Diese übernatürliche Wirkung der Taufe im Heiligen Geist war hier in Apostelgeschichte 8 noch nicht an den Menschen geschehen. Und da sehen wir, dass nach diesen äußeren Schritten es weitergeht. Es weitergeht in das Übernatürliche hinein. Johannes hat gesagt, dass er mit Wasser taufen wird, aber nach ihm würde einer kommen, und das war Jesus, der würde mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ihr Lieben, das können wir nicht machen, aber das ist absolut nötig, dass wir das in unserem Leben erfahren, diese Ausrüstung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es geht übernatürlich weiter. Das sage ich zu euch, die ihr getauft worden seid. Bleibt jetzt nicht stehen bei dem, wo ihr jetzt angelangt seid, sondern geht weiter mit dem, was Gott in eurem Leben tun möchte an übernatürlichen Dingen. Bei Philippus und dem Finanzminister war das eine äußerlich übernatürliche Wirkung. Der Philippus war auf einmal nicht mehr da. Ich sage an dieser Stelle manchmal gerne Philippus Airline. Irgendwie war er verrückt, entrückt an einen anderen Ort. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Übernatürlich hat Gott weitergearbeitet. Aber Das Übernatürliche ist nicht nur in diesen äußeren Dingen, sondern das Übernatürliche ist in dem, dass wir Menschen die Hände auflegen, wie sie es in Apostelgeschichte 19 getan haben, als sie getauft worden waren auf den Namen des Herrn Jesus, also im Bekenntnis zu Jesus Christus, hat Paulus und seine Mitarbeiter den Getauften die Hände aufgelegt und sie empfingen den Heiligen Geist. Er kam auf sie, sie beteten in fremden Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Ihr Lieben, ins Wasser haben wir euch hineintauchen können. Wir haben euch auch nicht drinnen gelassen, sondern wir haben euch wieder rausgeholt für dieses siegreiche Leben der Auferstehung. Was wir nicht machen können, ist euch mit dem Heiligen Geist taufen. Manche meinen, sie können das, sie können den Heiligen Geist verabreichen. Das können wir nicht tun, das steht nicht in unserer Macht. Aber Jesus ist es, der euch im Heiligen Geist tauft. Man kann diese Erfahrung vor der Wassertaufe machen, man kann sie nach der Wassertaufe machen, man kann sie öffentlich machen. Man kann sie ganz im Stillen erleben. Ich persönlich habe es vor der Wassertaufe erlebt und es war für mich ein ganz starkes Erlebnis. Und wir wollen jetzt für euch noch beten, dass ihr das erlebt, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die Kraft des Heiligen Geistes kommt auf euer Leben. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung des Sprachengebets und der Taufe im Heiligen Geist schon gemacht hat, darüber haben wir im Vorfeld nicht gesprochen. Aber wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann beten wir dafür heute. So, und jetzt kann es sein, dass einige hier sind, die vielleicht schon länger getauft sind, aber die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Auch für euch beten wir heute. Wir nehmen euch mit rein. Ihr seid nicht ausgeschlossen. Und damit das auch so richtig Kraft hat, brauche ich heute Morgen gute Unterstützung dafür, dass ganz viele hier nach vorne kommen und mitbeten und das mit unterstützen, dieses Gebet. Aber bevor wir das tun, kommt die Esther bitte noch nach vorne und du hattest noch ein Wort für die Vivian. Der Hans-Jürgen gibt dir das Mikrofon und dann kannst du das bitte noch weitergeben als eine Ermutigung.